Und ich lese uns 22 Verse aus der Apostelgeschichte, aus dem 9. Kapitel, und das ist gleichzeitig auch der Predigttext. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme zu ihm, sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit dem reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet war, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht, von den obersten Priestern alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkommst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus, und sogleich verkündete er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen, und der dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist.
Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Bericht, den wir gerade eben gelesen haben, einigermaßen gut kennt. Die Story ist euch vertraut. Ich mache das aber heute mal so, dass wir aus einem anderen Blickwinkel auf diese ganze Sache drauf gucken. Den Paulus kennen wir, ja, und dass sich in seinem Leben was verändert hat, wissen wir, okay. Wir schauen heute mal auf eine der Nebenfiguren, die in diesem Bericht erwähnt wird. Und davon ausgehend machen wir uns ein paar Gedanken darüber, dass Jesus Christus im Leben eines Menschen etwas verändern kann. Und dabei wollen wir nicht nur auf die Veränderung gucken, dass jemand aus der Welt herausgerettet wird und zum Glauben an Jesus findet. Sensationelle Veränderung würden wir gerne noch viel häufiger sehen. Die Einschläge kommen etwas näher, denn manchmal ist es auch nötig, dass bei uns, die wir schon lange dabei sind, auch nochmal was verändert wird. Und die Erfahrung macht Ananias. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Grundsatz in der Welt: Kein Mensch kann sich selbst ändern. Keiner kann aus seiner Haut heraus. Wir sind so, wie wir sind, und wir können da nicht irgendwo einen Schalter umlegen, dass wir auf einmal andere Menschen sind. In der Bibel finden wir diese vielleicht erschreckende und auch ganz nüchterne Menschenkenntnis auch an verschiedenen Stellen. Keiner kann sich selbst ändern. Ich habe jetzt einen Bibelvers hier, den wollte ich zitieren. Ja, mache ich auch. Weiß ich nicht, ob ich das einfach so darf. Muss man in der heutigen Zeit vorsichtig sein bei dem, was man so zitiert. Jeremia 13, Vers 23. Kann etwa ein Moor seine Haut ändern? Also ein Mensch mit dunkler Hautfarbe. Im Ursprung steht hier, kann ein Kuschit seine Haut ändern? Ein Mensch aus Äthiopien. Und dann geht die Frage noch weiter. Oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr an das Böse gewöhnt seid. Keiner kann aus seiner Haut heraus, keiner kann sich selbst ändern. Das Wesen und unsere Möglichkeiten, die sind irgendwie in uns hineingelegt, einprogrammiert. Dann kommt dann zwar noch dazu Erziehung und Bildung, Etikette und Anstand. Aber das ist eigentlich nur so der Lack, der außen drauf gepinselt wird. Und wenn man ein bisschen am Lack kratzt, dann kommt das Alte, das Rostige wieder zum Vorschein. Wir können uns nicht wirklich ändern. Das ist ja eigentlich zum Schreien. Und so schreit es auch Paulus heraus, Römer Kapitel 7, 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Ein paar Sätze vorher hat er schon gesagt, Vers 19, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wir wissen, wir sind so und wir können das nicht einfach irgendwie ändern. Kein Mensch kann sich selbst ändern, jeder bleibt so, wie er ist. Wir können nicht aus der Haut heraus. Im Moment ist ein bisschen Urlaubszeit. Die einen sind weg, die anderen waren schon weg. Mein Urlaub ist auch schon vorbei und der war wie immer viel zu kurz. Wenn man da in den Urlaub fährt, hat man die Vorstellung, ah, jetzt haben wir mal 14 Tage, 3 Wochen Tapetenwechsel. Alles anders, alles neu. Und wenn wir dann zurückkommen, dann mit neuem Schwung und neuem Elan. Und wenn wir zurückkommen, wohin kommst du dann? An den alten Ort. In die alte Gemeinde, hätte ich beinahe gesagt, zu den alten Leuten, also zu denen, die man schon immer kennt, die gleichen Kollegen, derselbe Chef, hat sich doch nichts verändert, trotz Urlaub. Ja, wir können uns nicht selbst ändern. Das ist so ein Grundsatz aus der Welt heraus. Neben diesen Grundsatz stellen wir den anderen, der ist heute unser Thema, Jesus Christus kann verändern. Bei dem ist das möglich. Und wir gucken uns das am Beispiel von dem Ananias ein bisschen an. Erst die Überlegung, Leben ohne Veränderungen. So lebt er, so leben wir. Es ändert sich ja doch nichts. Leben ohne Veränderung. Dann kommt er aber an den Punkt, dass er anfängt zu überlegen, oh, vielleicht sollte ich doch mit Veränderungen rechnen. Mit Veränderungen rechnen. Und dann tritt der Schlussgedanke, Veränderungen zulassen. In der Regel führen wir ein Leben wie Ananias damals in Damaskus. Wir leben so unser Leben dahin, ohne Veränderung. Wir rechnen ja auch gar nicht damit, dass sich irgendwas verändert. Ananias in Damaskus, keine Ahnung, was er für einen Beruf hatte, aber da drin lebte er Tag aus, Tag ein. Er besuchte inzwischen eine kleine christliche Gemeinde in Damaskus, Gemeinde im Untergrund, weil verfolgte Gemeinde, da gab es so ein paar radikale jüdische Gruppen, die wollten die neu entstehende Gemeinde beseitigen, ausradieren. Deshalb musste man ein bisschen vorsichtig sein. Anführer war ein Christenhasser, ein gewisser Saulus aus Tarsus. Und man erzählte von dem, der plant schon wieder eine neue Aktion. Und jetzt kommt er nach Damaskus, um da aufzuräumen. Bei seiner morgendlichen Andacht erlebt Ananias etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Besonderes. Er hat plötzlich eine Eingebung. eine Vision bzw. eine Audition. Er hört eine Stimme. Er hört, wie Jesus Christus sehr deutlich zu ihm spricht. Ananias bekommt einen Auftrag. Er soll Kontakt aufnehmen mit diesem Christenhasser Saulus. Und dann legt der Ananias los. Herr, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe schon so viel von vielen gehört über diesen Mann, was der schon Böses deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, was das für ein Radikalinski ist. Und jetzt haben wir gehört, der kommt hierher, um auch hier alle die, die er erwischen kann, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen und nach Jerusalem abzuschieben, zu deportieren. Ananias kannte Saulus zumindest mal vom Hören und vom Sagen. Und davon ausgehend hatte er sich ein Bild gemacht von diesem Saulus. Können wir ja auch ganz gut. Wir machen uns ein Bild von jemandem und das Bild wird dann in einen Rahmen gezimmert und an die Wand genagelt. So, da hängst du jetzt. So bist du und so bleibst du. Wir rechnen nicht mit Veränderung. Der ist so, der kann nicht anders. So hatte Ananias eine Vorstellung von diesem Saulus. Falls du keinen Rahmen gezimmert hast, vielleicht hast du ihn in die Schublade geschoben. Ja, wir kennen da so verschiedene Schubladen, wo wir Leute einsortieren. So, da ist er jetzt drin, kommt nie wieder raus. Wir leben ohne Veränderung. Da tut sich nichts, da bewegt sich nichts. Bei dem einen sagen wir, ach, was haben wir jetzt schon alles gemacht? Der bekehrt sich nie. Bei dem anderen haben wir festgestellt, ja, der hat zwar einen Anfang mit Jesus gemacht, aber irgendwie geht es nicht weiter. Und egal, was du tust und machst und erzählst, im Glauben geht es nicht mehr vorwärts. Oder eine andere Person, ach, die musst du so nehmen, wie sie ist, die ist halt so. Was haben wir denn schon alles versucht? Da bewegt sich nichts. Schublade 3. Oder, nee, dem erzähle ich nichts mehr. Der versteht mich sowieso nicht, der hört nicht auf mich. Schublade 7. Und so haben wir die Leute einsortiert und rechnen nicht mit Veränderung. Bleibt alles, wie es ist. Vielleicht ist dir jetzt, während ich hier so ein bisschen erzähle, der ein oder andere vor deinem inneren Auge erschienen oder was einem im Hinterkopf, ja, das ist so einer. Oder die aus der Nachbarschaft, das ist auch so eine Figur. Vielleicht hat jeder von uns da so den einen oder anderen, der einem sowas von quer liegt. Oh, ich brauche nur dran zu denken, dann kommt die Wallung schon hoch. So, und jetzt stell dir vor, vielleicht heute Abend, vielleicht morgen früh in deiner stillen Zeit, sagt Jesus zu dir, geh doch mal zu dem Herrn X, da drei Häuser weiter, besuch den mal. Oder verbring doch mal in der nächsten Woche einen Abend mit Frau Y. Diese Giftspritze. Oder du hast auch da so ein kleines Problemchen. Geh mal zu dem Herrn Z, der kennt sich mit so was aus. Stell dir vor, Jesus gibt dir den Auftrag, zu solchen Leuten hinzugehen, die dir völlig quer liegen. Herr Jesus, meinst du das echt? Herr Jesus, das kann doch wohl nicht sein. Das sind so schwierige Leute, da kann ich doch nicht hingehen. Wie schnell sind wir in diesem Denken drin? Weil wir leben ohne Veränderung. Das ist gar nicht vorgesehen bei uns, dass da was anders werden kann. Und deshalb fällt es uns so schwer, auf solche Leute zuzugehen. Aber jetzt lesen wir hier einen Bericht, wo es um Veränderung geht. Nicht nur der Saulus wird verändert, auch Ananias erlebt das. Und wir sind bei Punkt 2. Wir müssen es lernen, mit Veränderung zu rechnen. Wir sagen zwar, das ist so Grundsatz, kein Mensch kann sich ändern. Aber wir lernen von der Bibel her, Jesus Christus kann verändern. Und das erfährt nun Ananias. Jesus vermittelt ihm eine ganz andere, eine ganz neue Sicht der Dinge, zeigt ihm, wie er, Jesus, Menschen verändern kann. Ananias weiß von dem Saulus, wie viel Böses dieser Mann den Heiligen in Jerusalem getan hat. Weiß er, ja. Aber er weiß nicht, wie viel Gutes Jesus bereits an Saulus getan hat. Und das muss er jetzt erstmal aufnehmen und in seine Kalkulation mit einbauen. Ananias weiß, was für eine Macht dieser Saulus von den hohen Priestern bekommen hat. Und der nutzt das auch aus. Aber er weiß nichts von der Macht, die der himmlische hohe Priester an Saulus da vor den Toren vor Damaskus schon an Saulus bewiesen hat. Ananias weiß etwas von dem Ziel, das Saulus hat. Menschen, die an Jesus glauben, gefangen nehmen und abtransportieren. Aber er weiß nichts von dem Ziel, das Jesus Christus mit Saulus hat. Nämlich viele Menschen zu machen, die an Jesus glauben, die dann mit Jesus leben. Und weil er so vieles noch nicht weiß, muss er anfangen, mit Veränderung zu rechnen. Veränderung, die Jesus bewirken kann. Das können wir noch etwas genauer uns angucken. Zum einen lernt der Ananias, dass Jesus Christus radikal verändert. Wir werden nicht als Christen in diese Welt hineingeboren. Funktioniert nicht. Seit diesem dramatischen Ereignis, das in 1. Mose Kapitel 3 berichtet wird, Sündenfall, leben wir Menschen getrennt von Gott. Und jeder, der in dieses Leben hineingeboren wird, wird hineingeboren in diese Gottesferne, in diese Trennung von Gott. Keiner wird als Christ geboren. Wir werden in der Gottesferne getrennt von Gott geboren und deshalb sind wir von Anfang an Sünder. Sünder wird man nicht dadurch, dass man aus Nachbarsgarten den Apfel klaut oder eine Bank ausraubt. Sünder wird man nicht dadurch, dass man die Fliege platthaut oder einen umbringt. Sünder sind wir, weil wir ohne Gott leben, weil wir getrennt von ihm leben. Und weil wir getrennt von Gott leben, gibt es in unserem Leben viele Sünden. Hat man also alles verkehrt und falsch und ungut macht. Aber Jesus möchte unser Leben, das so kaputt ist, neu machen. Nicht ein bisschen reparieren, nicht einen neuen Anstrich drauf, sondern wirklich neu machen. 2. Korinther 5,17: Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, 50% ist neu geworden. Jonathan hat in der Bibelkunde aufgepasst, ja. Dem fällt sofort auf, da steht nichts von 50%, sondern der ist komplett neu geworden. Wer in Christus ist, ist komplett neu geworden. Jesus ändert radikal, von der Wurzel her, grundlegend. Ich habe unserem Nachbarn, inzwischen ist er im Ruhestand, aber solange er noch beruflich tätig war, habe ich ihm ab und zu geholfen. Der ist unterwegs mit Türen und Fenstern, einbauen, ausbauen, neubauen. Wir sollten an einem alten Fachwerkhaus eine neue Haustür einbauen. Schönes Ding hatte er sich ausgesucht, ja. Haben wir erstmal die alte Tür ausgebaut. Und dann haben wir festgestellt, die Haustür hielt den Balken. Nicht der Balken die Haustür, wie es eigentlich sein sollte. Der Balken war sowas von morsch, den konnte man mit den Fingern so zerbröseln. Musste man also erst noch einen neuen Balken einbauen, bevor die neue Haustür eingebaut werden konnte. Es hätte nichts geholfen, den alten Balken neu anzustreichen, irgendwas draufzukleistern. Die Tür hätte nicht gehalten. Und so macht Jesus auch nicht nur ein bisschen neue Farbe drauf oder Reparaturputz oder irgend sowas. Er verändert radikal, grundlegend. Radikaler als bei dem Herrn Saulus ging es wahrscheinlich nicht. Aus einem Christenhasser wird der Bruder Saulus. Aus einem Christenmörder wird ein Weltmissionar. Später hat Paulus selbst gesagt, ja, ich war ein Pharisäer. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, tadellos. Aber nachdem er dann Christus kennengelernt hat, sagt er von sich selbst, ich bin der Allergeringste unter allen Heiligen. Und mein ganzes früheres Leben, ich erachte es als Kot, Dreck, nicht wert, erwähnt zu werden. Durch die Begegnung mit Jesus ist sein Leben komplett neu geworden. Er schreibt davon zum Beispiel in Galater 2, Vers 20. Ah, das passt ganz gut zu dem, wie war das mit dem ersten Lied? Ich wollte mir die Schlusszeile gemerkt haben, habe ich schon wieder vergessen. Galater 2, Vers 20, ich lebe, hurra, ich lebe, aber jetzt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, also was jetzt so zu sehen ist am Leben, das lebe ich im Glauben oder durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Nicht mehr ich, sondern Christus. Christus lebt sein Leben in mir. Oh, ich wünsche uns, dass wir alle an den Punkt kommen, dass wir nicht mehr unser eigenes Ding machen, unser eigenes Leben leben, sondern dass wir uns von Jesus so verändern lassen, dass er sein Leben in uns lebt. Und die Leute draußen da, dass die das erkennen können. Verändert durch Jesus. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt da. Ananias lernt weiter, Jesus ändert verborgen. Zumindest fängt es oftmals im Verborgenen an und wird dann später nach außen hin sichtbar. Ananias bekommt den Auftrag, zu diesem Saulus zu gehen. Irgendwo in einem kleinen Zimmer in Damaskus, in der geraden Gasse im Haus vom Judas, keine Ahnung, wer das war, da sitzt einer, 3 Tage, kann nicht sehen, isst nichts, trinkt nichts. Jesus sagt von ihm, siehe, er betet. Ananias, geht da mal hin, besucht den Mann. Leg ihm die Hände auf, dass er wieder sehend wird und hilf ihm, als veränderter Mensch aus dem Zimmer rauszukommen. Was damals im öffentlichen Leben in Damaskus passiert ist, wissen wir heute nicht mehr. Was in der Tageszeitung stand, oder was an dem Abend in den Tagesthemen im Heute-Journal präsentiert wurde, was in Damaskus passiert, wissen wir heute nicht mehr. Aber was in diesem kleinen Hinterzimmer, in irgendeiner, wie auch immer, Gasse passiert ist, das wissen wir heute immer noch. Ein Ereignis mit Weltbedeutung. Es ist für den heiligen Gott so wichtig gewesen, dass er es in seinem Buch hat aufschreiben lassen, dass wir es nachlesen können, was in dem Hinterzimmer mit dem Saulus aus Paulus passiert ist, ja, aus Tarsus. Siehe, er betet. Moment, was ist denn da besonders dran? Ist doch ein Pharisäer. Der kennt sich doch mit Beten aus. Jesus hatte verschiedentlich mit so Leuten zu tun, Pharisäer, Schriftgelehrten. Sie stehen auf den Marktplätzen, an den Straßenecken und beten. Warum? Weil sie von den Leuten gesehen werden wollen. Oh, guck mal da, was für ein frommer Mann. Mitten auf der Straße betet er. Hätte ich beinahe gesagt, hat er seinen Gebetsteppich ausgerollt und alle können sehen, er verrichtet 5-mal am Tag Richtung Mekka sein Gebet. Gesehen werden von den Leuten. Jesus sagt, die haben ihren Lohn dahin. Wir haben den Beifall von den Leuten gekriegt. Oh, was für ein toller, frommer Mann, der betet in der Öffentlichkeit. Beifall, dass es rauscht. Jesus sagt, sie haben ihren Lohn dahin. Sie kriegen ein bisschen Lohn von der Welt. Aber Lohn aus dem Himmel, Lohn von Gott, haben die nicht gekriegt. So einer war der Paulus. Und jetzt sagt Jesus von dem, siehe, er betet. Das klingt ja fast so, als wenn der jetzt zum ersten Mal richtig betet. So aus dem Herzen heraus. Wirklich mit Jesus spricht. Ganz im Verborgenen, in diesem Hinterzimmer, verändert Jesus einen Menschen. Ganz im Verborgenen fängt da etwas an. Und später wird es dann in der Öffentlichkeit sichtbar. Veränderung im Verborgenen. Ich gehe mal davon aus, ihr heute Morgen hier sitzt, ihr kennt die meisten von denen, die hier sitzen. Ihr seid schon öfters hier gewesen, ihr kennt die Leute, ja. Und wenn ihr so ganz vorsichtig mal nach rechts und nach links guckt, stellt ihr Veränderung bei dem einen oder anderen fest? Vielleicht nicht nur, der hat ein anderes Hemd an wie letzten Sonntag. Ist im Leben eines Menschen etwas anders geworden? Wie oft passiert im Verborgenen etwas, was wir gar nicht mitkriegen? Wie oft hat einer ganz im Verborgenen irgendeine Not, einen Schmerz, einen Kummer, wo die anderen nichts von mitkriegen? Warum kriegen wir das eigentlich nicht mit? Wir gucken immer nur ganz streng nach vorne, zu dem, der da vorne was erzählt, und wir gucken nicht nach rechts und links. Gut, beim Reinkommen habe ich eben festgestellt, ihr macht das anders. Ihr geht aufeinander zu und begrüßt euch, und da kann man schon merken, ob da sich etwas verändert hat. Oder wenn einer jetzt 3 Wochen lang immer so geknickt rumgelaufen ist mit hängenden Ohren und heute sitzt er freudestrahlend da, kriegt ihr die Veränderung mit? Und wisst ihr, warum sich etwas verändern hat? Jesus verändert, manchmal ganz im Verborgenen. Aber was wäre das toll, wenn wir das mehr voneinander wüssten und dann vielleicht auch füreinander beten können, dass der Schmerz, der Kummer, die Not, die den einen oder anderen knickt, weggenommen wird, dass Jesus verändern kann. Ananias erlebt noch eins. Jesus verändert absichtlich. Oder anders ausgedrückt, wenn Jesus Menschen verändert, verfolgt er damit eine bestimmte Absicht. So auch bei diesem Herrn aus Tarsus. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor die Heiden, vor die Könige und vor das Volk Israel. Jesus hatte mit dem Saulus etwas vor und deshalb verändert er ihn. Rechnen wir damit, dass Jesus in solcher Weise Menschen verändert? Ich war kürzlich in einer unserer Gemeinden. Da hängt so ein, man nennt es schwarzes Brett, auch wenn es weiß ist, so eine weiße Tafel, wo man drauf schreiben kann. In dieser Gemeinde komme ich öfters an dieser Tafel vorbei. Da steht schon, solange ich da hinkomme, als Gebetsanliegen Mitarbeiter für Kinderarbeit. Ich bin auch ab und zu in der Gebetsstunde in dieser Gemeinde. Solange ich da hingehe, habe ich noch nicht gehört, dass sie beten, Herr, schick uns Mitarbeiter. Das steht auf der Tafel, aber im Gebet kommt es nicht vor. Jesus verändert mit einer bestimmten Absicht. Rechnen wir noch damit, dass Jesus uns Mitarbeiter schickt? Entweder einen, der heute hier sitzt, der hat verändert, dass der in Kürze anfängt mitzuarbeiten, vielleicht eine Seniorenarbeit oder was immer gerade so gebraucht wird. Oder aber, dass auf einmal Leute dazukommen und dann stellt man fest, oh, das sind brauchbare Mitarbeiter, an welcher Stelle auch immer. Rechnen wir überhaupt noch damit, dass Jesus Menschen derart verändert? In dieser Gemeinde, wo ich davon erzählt habe, rechnet man dann scheinbar nicht damit. Kam im Gebet nicht vor. Ich wünsche uns, dass wir anfangen, vielleicht wieder ganz neu anfangen, mit Veränderungen zu rechnen. Dass Jesus Menschen verändert. Von da draußen nach hier drinnen oder bei denen, die jetzt schon drinnen sind, dass da was verändert wird. Und dann sind wir bei dem letzten Punkt, das ist der heikle. Mit Veränderungen rechnen und dann auch Veränderungen zulassen, nicht nur bei den Leuten da draußen oder bei den anderen, die da sitzen. Veränderung zulassen bei dir selbst. Hubala. Ist das wirklich gemeint? Veränderung bei dir selbst? Ananias merkt, dass das bei ihm darauf hinausläuft. Er ist bereit zu hören, hinzuhören. Als Jesus ihm in dieser morgendlichen Andacht erscheint oder ihn anspricht, Herr, hier bin ich. Er ist bereit, sein Leben Jesus zur Verfügung zu stellen, sich gebrauchen zu lassen. Und dann kommt dieser Sonderspezialauftrag. Ja, dann geh mal hin zu diesem Saulus aus Tarsus. Boah, Herr, ich habe schon so viel Böses von dem gehört. Das kannst du doch wohl nicht meinen. Er äußert seine Bedenken und er entdeckt, warum ist das so schwierig, dahin zu gehen? Weil der Saulus so ein schwieriger Typ ist. Da kann ich doch nicht hingehen, weil der Saulus, der ist gefährlich. Und er zählt alles Mögliche auf, bei dem anderen liegt es. Deshalb kann ich da nicht hingehen. Und dann, wir haben es eben kurz angesprochen, Jesus zeigt ihm, dem Ananias, was er über Saulus noch nicht weiß. Und deshalb muss er anfangen, mit Veränderung zu rechnen. Und bei diesem Rechnen stellt er fest, könnte es sein, dass der Fehler bei mir liegt? Wenn Jesus den Saulus verändert hat, warum sollte ich da nicht hingehen können? Wenn Jesus den Saulus gebrauchen kann, warum sollte ich denn mit ihm reden können? Er merkt, die Schwierigkeit liegt bei ihm selber. Er steht sich selber auf die Füße. Oder er hat da einen in die Schublade eingeschoben. Jetzt muss er den erst wieder da rausholen. Er hat einen da in so einen Bilderrahmen gezimmert, muss ihn erst wieder rausholen aus dem Rahmen. Die Schwierigkeit liegt bei ihm selbst, bei dem Ananias. Die Schwierigkeit liegt, ich spreche jetzt mal von mir, ich kenne euch ja gar nicht, die Schwierigkeit liegt bei mir. Und manchmal stehe ich mir auf die Füße, stehe ich mir selber im Weg und muss es zulassen, dass Jesus bei mir etwas verändert, damit ich vorwärts komme. Und dass in der Arbeit etwas geschieht. Ananias lässt sich überzeugen, er ändert seine Meinung, seine Ansicht und er geht hin. Und er darf erleben, Jesus verändert. Jesus macht neu. Und nicht nur die anderen, die mir so quer liegen, er verändert auch mich. Wie kann das zum Beispiel passieren? Ich lerne es, mit anderen Augen auf diese schwierige Person zu gucken. Oder anders formuliert, ich lerne es, aus der Perspektive Jesu auf diesen Querulanten zu gucken. Und auf einmal wird mir bewusst, ach, was ist das eine tolle Sache, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Oh. Aber genauso auch für den anderen. Und auch für den, der mir so quer liegt. Auch für den ist Jesus ans Kreuz gegangen. Auch den liebt der Herr. Auch dem schenkt er Gnade, dass er heil werden kann. So, und wenn Jesus diesen komischen Typ so liebt und ihm so begegnet, warum sollte ich einen Bogen um den machen? Ich lerne es, diese schwierigen Leute aus der Perspektive Jesu zu betrachten, mit neuen Augen auf sie sehen. Und dabei merke ich, Jesus verändert mich. Wir sind manchmal gut da drin, mit anderen Leuten über andere zu sprechen. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, da der so schwierig ist? Hast du auch schon gemerkt, der ist immer nur am Widersprechen? Oh, ganz übler Geselle. Wir sprechen gerne mit anderen Leuten über noch andere Leute. Vielleicht sollten wir, bevor wir mit anderen über so Leute sprechen, erst einmal mit Jesus über die sprechen, die mir so quer liegen. Und im Gespräch mit Jesus mache ich dann die Feststellung, Jesus verändert mich. Und dann kann ich ganz anders diesen Leuten begegnen. Ich fasse knapp zusammen. Kein Mensch kann sich ändern. Keiner kann aus seiner Haut heraus. Das ist so ein Grundsatz in der Welt. Diesem Grundsatz stellen wir den anderen gegenüber. Jesus Christus kann verändern. selbstgemachte Veränderung, wir versuchen ja manchmal irgendwie besser zu werden, selbstgemachte Veränderung, das ist Dressur, das ist angestrichene Fassade, ein bisschen Kosmetik, hält nicht lang. Jesus aber verändert grundlegend, radikal, mit einer bestimmten Absicht. Wir dürfen unserem Herrn zutrauen, dass er verändern kann. Und wir wollen damit rechnen, dass Jesus verändert. Nicht nur da draußen, nicht nur die anderen, sondern auch bei mir. Wenn du sonst von jetzt nichts anderes mitnimmst, vielleicht diese zwei Schlusssätze. Erstens, rechne damit, dass Jesus Menschen verändert. Und zweitens, rechne damit, dass Jesus dich verändert. Ich möchte zum Abschluss ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns kennst, dass du genau weißt, was wir für schwierige Typen sind. Wir danken dir, dass du uns siehst in unserer Not, in unserer Verlorenheit, dass du uns siehst, wie wir uns abmühen mit Sünde und Schuld und aus dem Morast nicht rauskommen. Herr Jesus, du bist gekommen, um uns Veränderung zu bringen. Du fängst bei mir, du fängst bei uns an, unser Leben neu zu machen. Und dann willst du uns gebrauchen, dass solche Veränderung auch bei anderen geschehen kann. Dass Veränderung auch geschehen kann in der Gemeinde, in die du uns hineingestellt hast. Herr Jesus, vergib uns, wenn wir dir nicht zugetraut haben, dass du verändern kannst. Und lass uns lernen, mit Veränderung zu rechnen, die du bewirkst. Und dann bring uns auch an den Punkt, dass wir Veränderung bei uns selbst von dir her zulassen, von dir her erbitten, ja erwarten, dass du unser Leben änderst. Wir danken dir, dass dieses Rettungsangebot immer noch gilt. Danke, dass wir auch anderen sagen dürfen, dass wir bei dir neu werden können. Wir preisen dich, beten dich an, danken dir, dass du unser Heiland, unser Gott bist. Amen.